Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Und gleich ein bisschen literarische Urlaubsstimmung mit Büchern über Hotels. Anfang der Woche haben wir schon ein Sachbuch über das Leben im Hotel rezensiert. Heute schauen wir mal, was die neuere Belletristik zu diesem so vielfältig aufgeladenen Ort zu bieten hat. Willkommen zur Lesart. Es ist Sommer, die Ferien fangen an, der Urlaub naht und damit kommt für viele ein Ort ins Bild, der aber auch schon immer ein beliebtes literarisches Motiv war und ist das Hotel. Thomas Mann, wenn man sich erinnert, schickte sein Hochstaplerpfleges Krull ebenso dahin, natürlich in ein Grand Hotel. Und der alternde Schriftsteller Gustav von Aschenbach hat ähnlich vornehm residiert im Tod in Venedig. Dann gab es noch Josef Roths wunderbaren Roman Hotel Savoy. 1929 gelang Vicky Baum mit Menschen im Hotel sogar ein literarischer Welterfolg, der bis heute immer zitiert wird. Aber wir haben uns gefragt, wie steht es eigentlich heute um die Hotelliteratur und haben unseren Autor Benjamin Knödler mal losgeschickt auf Recherchespur. Er hat sich umgeschaut und jetzt im Studio. Guten Morgen, Herr Knödler.
Hallo.
In diesem Jahr feiert das Hotel ja auch sein Jubiläum. 250 Jahre im Januar 1774 wurde in London das erste Hotel eröffnet. Also eine lange Geschichte der Institution. Und wir haben es ja eben schon gehört, so die Klassiker der Hotelliteratur, die haben auch schon so ihre 100 Jahre auf dem Buckel. Gibt es denn überhaupt noch was Neues?
Ja, also man muss tatsächlich sagen, das gibt es immer noch. Das fängt zum Beispiel an bei Hotel America, das ist ein Klassiker, der jetzt neu wieder aufgelegt wurde. Oder Hotel Milano, das ist ein anderer Titel, der dann doch eher gegenwärtigere Elemente aufgreift. Und was die alle eint, das ist dann schon, dass das Hotel im Zentrum steht. Also dieser Mikrokosmos mit den Hoteldirektoren, den Angestellten, den Gästen, die dort aufeinandertreffen und jeweils so ihren eigenen Träumen auch so ein bisschen nachjagen. Und für die Leserinnen und Leser muss man sagen, ist da wirklich für jeden was dabei. Also es gibt Bildbände, es gibt Romane, Neuerscheinungen und Wiederauflagen. Also ganz offensichtlich glauben die Verlage auch, dass der Ort Hotel bei den Leserinnen und Lesern ein gewisses Bedürfnis nach Weltflucht oder sowas stillt. Und entsprechend liefern die Verlage. Und insofern muss man in der Hinsicht schon sagen, ja, es gibt noch Neues.
Da höre ich aber so ein kleines Aber in ihrer Stimme, oder?
Ja, schon so ein bisschen, weil man dann sagen muss, auf der anderen Seite grüßt bei diesen Büchern dann doch recht häufig die Vergangenheit. Also ich habe Hotel America ja schon erwähnt. Das ist erstmals 1930 erschienen. Das hat die Journalistin Maria Leitner geschrieben. Die hat selbst übrigens auch mal im Hotel selbst gearbeitet. Und die beschreibt in ihrem Buch ein Grand Hotel in New York City, eben in den 30er Jahren. Und das ist dann natürlich schon ein bisschen eher von früher. Sie blickt durch die Brille der Angestellten auf dieses Hotel. Und das wiederum, muss man dann auch sagen, macht es immer noch sehr aktuell. Ein anderes Beispiel ist der Page vom Dalmas Hotel von Maria Peteani. Das ist sogar noch ein kleines bisschen früher erschienen. Und da würde ich dann eher sagen, das ist dann doch so ein Dokument der Zeit, wenn man so will. Also eine junge Frau ist in Zeiten der Wirtschaftskrise auf der Suche nach Arbeit und findet die nur, indem sie sich als junger Mann ausgibt und so Anstellungen als Page in einem Nobelhotel findet. Diese Geschlechterdimension, die kann man auch durchaus gesellschaftskritisch lesen, aber ehrlicherweise geht es schon auch sehr viel um Unterhaltung. Also die Protagonistin verliebt sich unsterblich, sie streift durch das Berlin der 20er Jahre und sie deckt im Hotel auch noch eine Gaunerei auf. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Bücher, die jetzt neu erschienen sind, die aber auch in die Vergangenheit schauen. Also da gibt es vor allem die Hotel Portofino-Reihe von J.P. O'Connell. Da erscheint jetzt im August Sommer im Hotel Portofino und da geht es um eine britische Upper-Class-Familie, die ein Hotel an der italienischen Riviera betreibt. Es geht also um die ganzen Wirrungen, die man so hat, wenn man ein Hotel führen muss, aber eben auch wieder um die Gäste, um die Interaktion. Und das ist dann eher, würde ich sagen, etwas leichtere Ferienunterhaltung, aber macht trotzdem Spaß. Und spannend daran ist schon auch noch ein weiterer Aspekt, nämlich, dass das Hotel da ein Element der Selbstverwirklichung auch ist.
Man schaut also doch lieber in die Vergangenheit so als in die Gegenwart. Ich meine, das klingt so, als habe das ja doch irgendwie sehr Romantisierendes irgendwie mit diesem Hotel, oder?
Ja, absolut. Also selbst bei diesen eher sozialkritischen Büchern aus den 30er Jahren ist der Ort Hotel total idealisiert und auch mit einer Faszination irgendwie aufgeladen.
Und was macht denn diese Faszination aus? Wie wird das beschrieben?
Na, also da finde ich, kann man ein Zitat aus Hotel Amerika ganz gut anwenden. Da ist vom Hotel als eine riesenhafte, ungeheure, hell erleuchtete Schachtel die Rede, in die unzählige Menschen, unzählige Schicksale gepfercht sind. Menschen aus allen Klassen und aus allen Teilen der Welt, Reiche und Arme, Glückliche und Elende. Also hier ist alles angehäuft, schreibt Maria Leitner da, und damit bringt sie es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Der Kern ist natürlich, dass das Hotel so ein Ort der Begegnung ist und eine kleine Zelle der Gesellschaft, wenn man so will. Also, es begegnen sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, in ganz speziellen Räumen, im Restaurant, in der Lobby, im Aufzug, ein ganz beliebter Hotelort. Man schließt dann Bekanntschaft, man haut sich aber auch mal gegenseitig übers Ohr. Unterm Strich interagiert man also die ganze Zeit, tauscht sich aus, und da braucht es dann natürlich wahnsinnig viel Talent in Kommunikation und auch in zwischenmenschlichem Verständnis. Und dazu kommt, dass es gleichzeitig immer so ein Changieren ist, weil einerseits wollen sich diese Leute alle begegnen, andererseits hält man aber auch ganz gern ein bisschen Distanz und will im Hotel für sich sein. Und das macht natürlich, bei Leserinnen und Lesern übt das einen großen Reiz aus, würde ich sagen. Zumindest bei mir ist das so. Und spannend ist natürlich auch, dass es eben nicht nur die Gäste unter sich sind, sondern dass eben immer auch die Angestellten ins Spiel kommen und damit unterschiedliche Welten aufeinanderprallen. Eines eint sie aber, nämlich sie wollen vorankommen. Sowohl die reichen Gäste als auch die eher armen Angestellten wollen im Hotel vorankommen.
Und all das findet dann auch noch immer in oft sehr opulentem Setting statt, ne? So edle Teppichen, schicken Sesseln, hervorragendem Essen. So wie Sie das jetzt gerade schildern, Herr Knödler, das gesellschaftliche Leben, aber gleichzeitig natürlich auch so diese künstlich geschaffene Welt, ne?
Absolut. Also das ist gleichzeitig ein hochkünstlicher Ort und ein sehr entrückter Ort. Also da ist da draußen die Welt mit dem Chaos, ich glaube, das kennen wir alle. Und vom Gefühl her wird im Hotel, wird dieses ganze Chaos in dicken Hotelteppichen absorbiert, und es ist ein ganz eigener Ort der Entrücktheit. Und das gibt den Menschen natürlich unglaubliche Möglichkeiten. Sie können auf einmal ausbrechen, sie können jemand anderes sein und sie können gesellschaftlichen Zwängen dadurch natürlich auch entfliehen. Und da würde ich sagen, ist natürlich ein weiterer Aspekt, warum Hotels auch in der Literatur so beliebt sind. Die Folge ist allerdings auch, und das fand ich total spannend, es gibt wie so Subgenres, die daraus entstehen. Ein Motiv, was mir begegnet ist, Menschen sind in einer Krise und flüchten sich vor ihrer eigenen Krise in ein Hotel, und der Hotel als dieser besondere Ort wird auf einmal, gibt die Möglichkeit, dass man etwas zu sich findet, wenn man so will. Also da ist zum Beispiel Hotel Paraíso von Arezzo Weitholz, wo das eine Rolle spielt, das ist in Portugal, oder auch das Hotel am Fuße des Vulkans, wo die Protagonistin das Hotel am Ende sogar erbt und sich mit dem Hotel, da sind wir wieder, ein bisschen selbst verwirklichen kann.
2020 ist in der Welt da draußen allerdings etwas passiert, an dem sich auch die Hotels nicht entziehen konnten. Ich meine, die Pandemie hat, Corona hat natürlich gerade die Tourismusbranche schwer erschüttert, Lockdowns und geschlossene Grenzen, geschlossene Häuser. Auf einmal waren plötzlich auf den anderen Tag keine Gäste mehr da. Ich weiß jetzt gar nicht, ich meine, es ist noch nicht so lange her, aber hat sich das irgendwie in der Hotelliteratur schon niedergeschlagen?
Es hat sich niedergeschlagen. Tatsächlich, ja? Ja, es gibt einen Titel. Ich hätte fast gedacht, es gibt noch mehr, aber einen Titel gibt es, Hotel Milano von Tim Parks.
Ah, ja.
Genau, und da ist es sozusagen das Setting, ein Journalist reist eigentlich zu einer Beerdigung nach Mailand, und dann ist der Mega-Corona-Ausbruch in Norditalien da, und er ist auf einmal in diesem Hotel gefangen. Und das ist natürlich total spannend, weil sich die Rolle des Hotels total verändert. Dieser Ort der Begegnung und des Austausches wird zumindest auch zu einem Ort der Gefangenschaft und der Isolation. Und all diese Annehmlichkeiten eines Grand Hotels, die werden auch auf einmal schal. Also man sitzt eben nicht mehr im schicken Restaurant, sondern man kriegt zu ganz bestimmten Zeiten im Frühstückssaal gerade noch so seine Essensration. Die Bettwäsche wird nicht mehr gewechselt, Room Service, das ist ja auch vernünftig, aber das gibt es nicht mehr. Und auf einmal verändert sich das Hotel total, und auch, und das ist total spannend, die Angestellten. Die sind nämlich auf einmal nicht mehr die vor allem für den größtmöglichen Komfort sorgen, sondern die werden im Grunde zu so einer Art Wächter. Und das wiederum ist auch ganz interessant. Da gab es vor einigen Jahren ein Buch, das hieß Ein Gentleman in Moskau von Amor Towles. Und da geht es um einen russischen Aristokraten, der zu lebenslangem Hausarrest in einem Nobelhotel verurteilt wurde. Da musste ich in dem Kontext natürlich nochmal dran denken. Übrigens auch, weil das in diesem Jahr als Serie auch noch erschienen ist.
Oh, wo läuft denn das?
Bei Paramount Plus.
Also leider ein Abo. Aber Serien, ich meine, ich war ja begeistert von einem Serienhit. Weiß jetzt gar nicht, ob das eine literarische Verfilmung war. The White Lotus. Das war so eine Luxushotelkette, ne? Und die reichen Gäste dort und völlig abgedreht und radikal auch. Großes Kino, große Literatur, könnte man sagen. Vielleicht zum Schluss, so die Hotelwelt, die literarische Hotelwelt, die spielt schon sehr oft da oben, ne? So mit den Reichen und Schönen. Das ist ja auch irgendwie das Faszinosum, was man dann so als Betrachter und Leser und Leserin vielleicht hat, ne?
Total. Also das ist wirklich so. Es sind vor allem die Schönen und Reichen. Ich habe mich zwischendrin gefragt, ödet mich das jetzt eigentlich ein bisschen an, dass ich immer nur die sehe? Mhm. Muss dann aber ehrlicherweise gestehen, nee, ich finde es auch ganz schön faszinierend. Zumal es ja auch trotzdem sein kann, dass sie kritisch betrachtet werden. Also The White Lotus ist ein super Beispiel. Aber das gilt auch für die Literatur, auch wieder die aus den 30er Jahren, wo mit den Augen der Angestellten, das natürlich kritisch hinterfragt wird, wie die sich da eigentlich so benehmen.
Benjamin Knödler hat für uns neuere Hotelliteratur sortiert. Vielen Dank Ihnen und eine Liste mit den erwähnten Titeln, die stellen wir nachher auf unsere Website. Vielleicht packen Sie sich das eine oder andere in Ihren Urlaubskoffer. Mehr als 100 Schriftstellerinnen und Schriftsteller versammelt ab morgen das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg. Na, jetzt nicht in persona allerdings, aber im ganz opulenten Bild auf Porträts der Fotografin Heike Bogenberger nämlich. Seit mehr als 15 Jahren hat sie sich auf Autorenporträts spezialisiert und ihr Buch 72 Bilder ist wohl derzeit das umfangreichste fotografische Kompendium der gegenwärtigen Literaturszene in Österreich, in Deutschland und der Schweiz. Jetzt also diese große Ausstellung. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke hat Heike Bogenberger vorab gestern nämlich in München getroffen.
Vielleicht ist Heike Bogenberger ja deshalb eine erfolgreiche Fotografin von Schriftstellern und Autorinnen geworden.
Weil ich viele Eisberge fotografiert habe auf Reisen in die Arktis und Antarktis.
Literatinnen und Literaten können bisweilen so geheimnisvoll, schroff und unnahbar sein, wie ein weißer Klotz im Meer.
Es gibt in meinem Buch sogar ein Zitat von der Aresu Weitholz, die sagt, Menschen sind wie Eisberge, man sieht von ihnen nur ein Siebtel. Viele Autorinnen und Autoren lassen sich nicht so wahnsinnig gern fotografieren. Und Menschen, die schreiben, sind jetzt nicht unbedingt Leute, die es auf die Bühne zieht, vom Naturell her. Also erlebe ich ganz oft.
Die 45-jährige Fotografin hat eigentlich Kommunikationswissenschaften und Psychologie in München studiert, dann viele Jahre in der Verlagsbranche gearbeitet. 2008 hat sie begonnen, Autorinnen und Autoren abzulichten.
Das Fotografieren wird richtig gut, wenn der andere, warum auch immer, vergessen kann, dass die Kamera da ist. Und wenn das gelingt, dass die Kamera quasi verschwindet, dass dann nur noch wir zwei sind, dann ist es wirklich, wirklich gut. Ja. Das ist dann fast magisch.
Bogenberger hat als Treffpunkt für das Interview die Rio-Bar in München-Haidhausen vorgeschlagen. Sie wohnt gleich nebenan. Künstler, die sie porträtieren will, lädt sie oft auf einen Spaziergang durch ihr Viertel ein. Ihre Porträts zeigen nur die Köpfe der Künstler, die wie Skulpturen wirken. Meist in Schwarz-Weiß, immer ganz nah dran, sehr persönlich und nie im Scheinwerfer. Bogenberger verzichtet auf künstliches Licht und Make-up.
Also ich finde natürliches Licht sehr, sehr schmeichelhaft und schön. Das ist einfach sanfter. Wenn ich jetzt nicht im Auftrag arbeite und kein besonderes Briefing vorliegen habe, fotografiere ich einfach so, wie mir das gefällt und wie das für mich einfach stimmig sich anfühlt.
In Bogenbergers schwarzer Leica-Flex-Kamera steckt ein altmodischer 36-Bild-Film. Sie überlegt genau, wann sie abdrückt. Eine Filmrolle kostet heutzutage 20 Euro, zu kostbar für Reihen-Knipsbilder. Bogenberger nimmt sich Zeit, sogar dann, wenn sie knapp ist. Bei Schriftsteller Navid Kermani hatte sie nur 10 Minuten.
Ich habe dann die Bilder gemacht und dachte mir, oje, das war sehr kurz und ob da was dabei ist. Und dann haben ihm die Bilder so gut gefallen, dass der Verlag die jahrelang verwendet hat. Auch als er den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekommen hat. Aus einem 10-minütigen Termin ist eigentlich mein erfolgreichstes Porträt entstanden, muss man so sagen. Also auch sowas gibt es. Es gibt alles.
Wir spazieren mittlerweile durch Haidhausen. Es ist Donnerstagabend, Bands spielen auf der Straße. Bogenberger würde am liebsten zur Kamera greifen und fotografieren, statt ein Interview zu geben. Die gebürtige Regensburgerin ist gerade erst aus der Oberpfalz zurückgekehrt. Sie hat ihre Ausstellung mit Porträts von Autorinnen und Autoren vorbereitet. Drei helle Räume im Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg.
Ja, das ist ein ganz wunderbarer Ort, den ich selber auch aus eigener Anschauung jetzt erst seit März kenne, als ich die Wände ausgemessen habe. Eine Verbindung aus Literaturarchiv, Literaturmuseum und Literaturhaus mit ganz vielen Veranstaltungen auch.
Das Literaturarchiv in Sulzbach-Rosenberg ist besonders für seine Nachlasssammlung von Günter Grass bekannt. Den Geist des 2015 verstorbenen Literatur-Nobelpreisträgers hat auch Heike Bogenberger gespürt.
Die Ausstellung vor meiner waren tatsächlich künstlerische Arbeiten von Günter Grass. Das heißt, ich trete in riesige Fußstapfen.
Dürfte Bogenberger sich eine Autorin, einen Autor als Fotomodell für ein Porträt wünschen? Es wäre trotzdem nicht Günter Grass, sondern eine österreichische Lyrikerin.
Ich hätte sehr, sehr gern die Friederike Mayröcker fotografiert, die ja leider inzwischen verstorben ist. Und ich hatte schon Kontakt zu ihr aufgenommen. Ich hatte ihr einen Brief geschrieben, ganz altmodisch, so wie ich auch ein bisschen bin. Und sie hat mich dann angerufen und hat gesagt, sie hat leider keine Zeit, sie muss schreiben, schreiben, schreiben. Und ich habe das gut verstanden, habe es natürlich ein bisschen bedauert, aber es ist dann leider nie dazu gekommen, dass ich sie fotografiert habe.
In Bogenbergers Porträtband 72 Bilder finden sich stattdessen Fotografien von Nora Gomringer, Gerd Loschütz und Keto von Waberer, die neben ihr Schwarz-Weiß-Porträt geschrieben hat.
Ein kristallisierter Augenblick der Freude, mein Lachen für immer leuchtend, das Wunder der Fotografie.
Ein paar Seiten weiter blickt ernst, prüfend und kritisch Angelika Overath den Bildbandleser an.
Das war tatsächlich eine Auftragsarbeit vom Verlag. Angelika Overath hat sich auch nicht besonders gern fotografieren lassen und am Schluss hat sie mir dann gesagt, dass ihr der Fototermin großen Spaß gemacht hat und dass sie das Gefühl hatte, dass sie so sein durfte, wie sie ist und sie sich nicht verstellen musste. Und sowas höre ich ehrlich gesagt wahnsinnig gern. Sowas macht mir große Freude, wenn ich halt merkt, dass die Leute sich wohlgefühlt haben, dass sie sich in den Bildern auch erkennen können.
Die Fotografin Heike Bogenberger. Morgen ist die Eröffnung ihrer Ausstellung Im Augenblick, heißt sie, im Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg. Bis 13. September ist die Schau dann zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Mit neuer Literatur aus Japan heute von Hiroko Oyamada. Unser Kritiker Maximilian Mengeringhaus, der sagt uns gleich, wer die Autorin ist, vor allem aber, worum es in ihrem Roman Das Loch geht. Eine nicht sehr lange, aber doch sehr besondere Geschichte über eine Frau in der japanischen Provinz, wie ich schon weiß. Hallo, Herr Mengeringhaus, willkommen im Studio.
Schönen guten Morgen.
Ja, Hiroko Oyamada, wer ist denn diese Autorin? Es ist, soweit ich gesehen habe, ihr erstes Buch auf Deutsch.
Genau, das ist es. Dieser 120-seitige Kurzroman mit dem durchaus kafkaesken Titel Das Loch ist die erste buchlange Übersetzung ins Deutsche von Hiroko Oyamada. Die ist geboren 1983 in Hiroshima, lebt auch noch dort, hat japanische Literatur studiert und sich danach mit so ein paar Aushilfsjobs durchgeschlagen. Und diese Erfahrungen sind gemündet in ihren ersten Roman, der ist noch nicht ins Deutsche übersetzt. Könnte man wahrscheinlich unter dem Titel Die Fabrik übersetzen. Das Loch ist nun ihr zweites Buch, 2014 im Original erschienen und sofort hat sie dafür den renommierten Akutagawa-Preis bekommen mit gerade mal 30 Jahren. Sehr verheißungsvoll also.
Und worum geht es denn nun in diesem Roman, Das Loch?
Der beginnt mit einem Umzug. Der Mann der Erzählerin Asahi wird versetzt in die Nähe seines Elternhauses zufälligerweise. Und aus pragmatischen Gründen zieht das Paar dann ins Nachbarhaus der Schwiegereltern von der Großstadt direkt mitten aufs Land. Und Asahi gibt dafür alles auf und beginnt so ein Hausfrauendasein. Sie hat keine Kinder und so langsam beginnen sich diese Sommertage die ersten wirklich sehr zu ziehen. Sie kennt niemanden in diesem Dorf. Hier gibt's keine Bibliothek, kein Einkaufszentrum. Und in diese glutheiße Langeweile, die sich langsam einschleicht, brechen dann so kleine düstere Omen rein. Es kommt immer mehr zu unheimlichen Begegnungen, merkwürdige Nachbarn mit ihren Gesichtern im Halbschatten raten ihr zu ganz obskuren Dingen. Dann begegnet sie einmal sogar einem schwarzfälligen Fabelwesen, von dem ich gar nicht mehr verraten will. All das lässt dann so nach und nach im Verlauf des Romans ein bisschen an der Zurechnungsfähigkeit dieser Asahi zweifeln. Das wirkt alles wie so ein fiebriges Delirium, in das man reingezogen wird.
Wer ist sie denn so? Wie wird sie gezeichnet, diese weibliche Hauptfigur?
Spannenderweise, zunächst wirklich sehr blass. Sie wird bald 30 und das ist das Einzige und Erste, was man über sie erfährt. Sie hat so einen verhassten Job, bei dem es ihr gar keine Probleme bereitet, den eigentlich auszugeben. Noch gesichtsloser eigentlich ist eigentlich nur ihr Mann. Die führen eine ziemlich belanglose Ehe. Und da kommt man natürlich sofort auf den Trichter, vielleicht ist das hier eine verfrühte Midlife-Crisis. Auf jeden Fall ist dieser Asahi so ein bisschen der Welt abhanden gekommen. Und vor allen Dingen ist sie eine sehr unzuverlässige Erzählerin. Ich kann das vielleicht an einer Szene illustrieren. Da betritt sie den Supermarkt, das ist so der einzige Hotspot des Dorfes. Und dann sagt sie, Zitat, in dem Laden spielte Musik, ob aus dem Radio oder nicht, konnte ich nicht sagen. Es war die zurzeit angesagte Popmusik, aber ich kannte weder Titel noch Sänger. Ich hätte noch nicht einmal sagen können, ob es sich um Sänger oder Sängerinnen handelte. Mhm. Also sie ist sehr unsicher, was ihr eigenes Weltwissen betrifft. Und da stellt sich bei allem, was da natürlich so an Übernatürlichem, ich habe es angedeutet, sich Bahn bricht, so ein bisschen die Frage, ist das nicht eine Halluzination, der hier gefolgt wird? Vor allen Dingen merkt man bei Asahi aber auch in diesem Dorfkontext, die findet einfach ihren vorgegebenen Platz in diesen festen Hierarchien in der japanischen Gesellschaft nicht.
Was entsteht denn dann daraus? Also jetzt gerade mit gesellschaftlichen Strukturen, die sie jetzt noch bringen. Vorher diese ja Mystery-Motive oder Fabelmotive. Was kommt da für ein Roman raus?
Ja, ein unglaublich vieldeutiger, wie ich finde. Und die Größe dieses Romans liegt gerade in seiner Uneindeutigkeit, dass er sich nicht für ein Genre entscheidet. Also man merkt, dieser Roman hat keine Agenda, der versucht nicht unmittelbar einen Missstand zu spiegeln und uns als Leserschaft irgendwo reinzudrücken, dass wir was lernen sollen. Das kann man vielleicht an einem Beispiel illustrieren. Zum Beispiel im Verlaufe des Romans häufen sich im Dorf immer mehr Kinder. Und das sind sogar immer mehr, als anhand der Anzahl der Erwachsenen im Dorf überhaupt plausibel erscheint. Und dann denkt man natürlich nach, okay, die Erzählerin selber ist kinderlos, vielleicht ist das so ein Trauma, was sie verfolgt. Und dann ist gleichzeitig aber gar nicht klar, ob die Kinderlosigkeit das Problem ist oder dieser Wunsch, der Frau untergeschoben wird, sie müsste doch welche haben. Und genauso ist es auch im Umgang mit diesen fantastischen Elementen. Auch die stehen nicht direkt im Übertrag für etwas, was man ganz leicht entziffern kann. Also Oyamada weiß eindeutig um den Wert des Geheimnisses.
Und wie ist es geschrieben, also so wie sie das erzählen, klingt es ja wirklich wie Kafka.
Ja, also ich bin direkt angefixt gewesen, habe mir noch zwei andere Bücher in englischer Übersetzung geholt, tolle Autorin. Das ist kein One-Hit-Wonder und was ich am schönsten finde, ist wirklich, dass ich über diese Sinnbezüge, dieses Motivgeflecht, was ich angedeutet habe, mindestens genauso lange nachdenken lässt, wie überhaupt die Lektüre dieses schmalen Bandes dauert. Und gleichzeitig, und das hat mich sehr beeindruckt, ist das keine reine Kopfnuss, wo man hier versucht, irgendwie Rätsel zu entschlüsseln, sondern das ist gleichzeitig eine Atmosphäre, in die man reingesaugt wird, die legt sich wie so ein Hitzefilm auf die Haut. Und das können eigentlich, glaube ich, nur wirklich große und bedeutende Autoren. Und ich hoffe einfach, dass der Rowohlt Verlag, der jetzt diese erste buchlange Übersetzung vorgelegt hat, dranbleibt, noch mehr übersetzt, vor allen Dingen in dieser schönen Übersetzung Nora Bierichs, die wirklich mit diesen schwebenden Bedeutungsebenen gut arbeiten kann. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht, mich beeindruckt.
The Factory heißt, glaube ich, der erste, ne? Die Fabrik. Könnte auch schon wieder so ein Kafka-Titel sein.
Absolut.
Jetzt aber erstmal ist Maximilian Mengeringhaus sehr angetan von Das Loch, dem Roman von Hiroko Oyamada. Jetzt bei Rowohlt erschienen, 128 Seiten, kosten 28 Euro und übersetzt, wie gesagt, aus dem Japanischen hat Nora Bierich. Alle Angaben, auch die Besprechung von Maximilian Mengeringhaus, lesen Sie in Ruhe nach, wie immer, unter deutschlandfunkkultur.de.
Neue Krimis.
Die Lesart am Freitag, unsere Zeit immer für die Krimi-Bestenliste im Deutschlandfunk Kultur, die wir jeden Monat veröffentlichen. Und neu im Juli eingestiegen ist eine Lady, die seltsame Sally Diamond. So heißt auf Deutsch der neue Kriminalroman der irischen Autorin Liz Nugent. Es gibt von ihr schon zwei Bücher bei uns, in denen sie gezeigt hat, wie man einen klassischen Whodunit-Plot in glänzende Literatur verwandeln kann, geprägt zudem von tief schwarzem Humor. Unser Krimi-Bestenlisten-Jury-Sprecher Tobias Gulis erzählt uns jetzt von dieser seltsamen Sally Diamond.
Neue Krimis.
Sally Diamond ist schon 42, als sie zum ersten Mal selbstständig Entscheidungen treffen muss. Vor seinem Tod hat ihr Adoptivvater im Scherz gesagt, entsorgt mich mit dem Müll. Gehorsam schleppt Sally seinen Leichnam zur Feuertonne und macht sich an die Arbeit. Kurz darauf ist sie eine Zeitungssensation, die Frau, die ihren Vater verbrannte und vielleicht sogar ermordete. Das ist das zweite Mal, dass Sally in ihrem Leben unfreiwillig in der Öffentlichkeit steht. Sally ist seltsam. Sie versteht keine Ironie. Sie interpretiert die Aussagen anderer Menschen wörtlich. Wenn sie mit ihren Gefühlen hadert, reißt sie sich Haare aus. Warum das so ist, erfahren wir Leser und auch Sally nur sehr behutsam, in beinahe therapeutischen Dosen. Sie ist nämlich die Tochter eines Kidnappers. Der hatte 1966 ihre Mutter als 11-jähriges Kind entführt und 14 Jahre in einem dunklen Verschlag hinter seinem Haus gefangen gehalten. Sally war 5, als sie durch einen Zufall befreit wurden. Seltsame Sally Diamond. In ihrem bravourösen Psychokrimi deutet Liz Nugent das Grauen nur an, das Sally so seltsam gemacht hat. Wichtiger ist ihr, ob und wie die Opfer einer solchen unfassbaren Untat wieder ins Leben zurückfinden, ob sie sich aus den Traumatisierungen lösen können. Dazu verwendet Nugent einen genialen Schachzug. Sally ist ihre Ich-Erzählerin. So können wir verfolgen, mal atemlos, mal kichernd, mal entsetzt, wie diese erwachsene Frau sich nach Gefangenschaft und psychiatrisch wohlmeinender Isolation ein neues, ein drittes Leben erschließt. Kurz nach ihrer erneuten Publizität bekommt Sally anonym einen Teddy zugeschickt. Den erkennt sie wieder als geliebtes Spielzeug aus ihrer Kindheit. Was sie nicht und niemand sonst in Irland weiß, sie hat einen älteren Bruder, Peter. Mit ihm war der kinderschänderische Vater kurz vor der Befreiung Sallys nach Neuseeland abgehauen. Seiner erbärmlichen Geschichte widmet Nugent einen zweiten eigenen Ich-Erzählstrang. Verdoppelte Grausamkeit, doppeltes Entsetzen. Nugent beschönigt nichts. Sie erzählt die entsetzlichen Geschicke dieser traumatisierten Menschen einfühlsam und liebevoll. Ihre Hauptfigur Sally ist unschuldig, lebensstark und grotesk. Ohne sie wäre diese Geschichte nicht zu ertragen.
Seltsame Sally Diamond, der neue Kriminalroman von Liz Nugent, jetzt auf Deutsch im Steidl Verlag veröffentlicht, übersetzt von Katrin Rasum mit 336 Seiten für 26 € und jetzt neu im Juli auf Platz 6 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Sie finden sie in Gänze auf unserer Website und wenn Sie noch weitere spezielle Krimi-Fragen haben, dann schreiben Sie einfach kurz an diese Adresse krimi@deutschlandradio.de.
Straßenkritik.
Hallo, ich bin Julia Hollander und ich genieße gerade die Sonne bei einer Kaffeepause. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, heißt Der Zauber der Welt von Catherine May. Es geht eigentlich vor allem darum, ja, mit den ganzen Krisen in der Welt und vor allem auch seit der Corona-Krise und den Kriegen, wie man wieder zu mehr Hoffnung, Zuversicht und eben auch so den Zauber in der Welt, wie man wieder dahin zurückfindet. Nach der Lektüre ist mir doch noch mal mehr bewusst geworden, wie gut es tun kann, manchmal eben auch so rauszuzoomen von den großen Weltkrisen, wieder mehr ins Kleine und wo kann ich wirken, was kann ich tun für mich und für andere in meinem Umfeld, damit das einem auch nicht alles so überfordert.
Aus München kamen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen, auch Julia Hollander, die diesen Sachbuchtipp für uns hat. Der Zauber der Welt, Trost finden in unruhigen Zeiten. Geschrieben von Catherine May, der britischen Bestseller-Autorin, übersetzt wurde der Band von Marieke Hamburger. Im Inselverlag ist er auf Deutsch erschienen mit 222 Seiten für 22 €.